So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Ich habe ja bei meiner ersten Folge eigentlich direkt einen Anfängerfehler gemacht. Unsere heutige Runde besteht wieder aus Andreas Ernst und Martin Herms. Und Andreas habe ich ungefragt einfach Andi genannt. Ich wusste gar nicht, ob das hier gängig ist im Podcast.
Ich verstehe die Frage.
Minuspunkte bei dir bekommen?
Natürlich, jeder nennt mich Andi. Also ich werde selbst in der Pressekonferenz, wenn Marc Siegmann mich auf Schalke aufruft, dann sagt er nicht Andreas Ernst, sondern sagt auch hier Andi, hier für die Funke Mediengruppe. Alles kein Problem.
Glücklicherweise also alles richtig gemacht. Heute auch mit dabei Martin Herms. Gibt's bei dir irgendwelche Spitznamen, No-Gos? Soll ich dich Maddi nennen?
Also nee, in der Redaktion ist er immer der Lange, weil er ungefähr acht Meter groß ist.
Geht, genau. In den alten Herren nennt man mich auch so. Kannst du machen, wie du möchtest.
Okay, ich guck mal, ob ich damit spiele. Oft genug werde ich euch heute auf jeden Fall ansprechen, denn wir haben eigentlich drei richtig fette, abwechslungsreiche Themen. Wir wollen natürlich auf das Debüt von Hansi Flick heute schauen. 3 Spiele, 12:0 Tore. Kann man da schon eine Handschrift erkennen? Ist das schon der erste Schritt dieses großen Umbruchs, der deutlich spürbar ist? Oder ist das nur eine Momentaufnahme, die uns gar nichts sagt? Wollen wir heute drüber schauen. Dann wollen wir uns aber auch natürlich von der Länderspielpause verabschieden und auf den Ligabetrieb schauen. Wir haben im Prinzip zwei hochkarätige Partien für Rot-Weiß Essen. Die großartigste natürlich RWE gegen VfB Homberg. Da freuen wir uns schon alle drauf. Nein, ist natürlich Quatsch, aber ist ein Club bei mir um die Ecke und ich schaue immer so ein bisschen auf die Homberger. Ist ja auch ein Duisburger Verein. Das eigentliche Topspiel, Martin, ist natürlich Preußen-Münster RWE. Da sind schon jetzt alle Karten vergriffen, also schon im Vorfeld sind die Leute heiß drauf. Und wir wollen auch noch auf Schalke schauen, zusammen mit Andi. Und da ist ja, ich hatte hier eigentlich schon geschrieben, hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschrieben. Das stand so schon auf meinem Vorbereitungszettel. Und dann machst du morgens nochmal Reviersport auf und liest: Nö, doch nicht. Aber lasst uns zum Anfang kommen, lasst uns erstmal über die Länderspiele reden, lasst uns erstmal über Hansi Flick reden. Kommunikation und Klarheit, das waren so die Kampfbegriffe, mit denen Flick ins Rennen gegangen ist. Sind das jetzt schon die Auswirkungen dieser Umstrukturierung, dass wir jetzt 3 Spiele gesehen haben, Liechtenstein, Armenien, Island, alle zu null, alle mehr oder weniger überzeugend? Was sagt er?
Ja, also alle möchte ich mal direkt mal reingrätschen. Ich glaube, das erste Spiel, wer das erste Spiel gesehen hat gegen Liechtenstein, der hat wahrscheinlich die anderen beiden Spiele nicht mehr gesehen, weil er danach keinen Bock mehr hatte auf Nationalmannschaft. Das war ja wirklich ein grauenvoller Kick. Aber klar, da gebe ich dir schon recht. Jetzt gegen Armenien und gegen Island, da konnte man sich schon anschauen. Das war schon ganz in Ordnung. Aber man hat, glaube ich, generell gemerkt, die Mannschaft brauchte einfach einen neuen Trainer. Die Nationalmannschaft brauchte einen Wechsel mit Löw, wie das eben so ist nach so einer langen Zeit. Also wenn du über 10 Jahre den gleichen Trainer hast, irgendwann greifen...
Hast du dich auseinandergelebt.
Ja. Genau, ist wie in einer Ehe. Da muss vielleicht einmal mal frischer Wind rein. Und den gab es jetzt auch tatsächlich. Weil, ich meine, wenn man sich die Nationalmannschaft anschaut... die hat unterperformt, ne, bei der EM. Also das ist eine gute Mannschaft von den Einzelspielern her. Wir sind eigentlich auf allen Positionen, sei es im Tor mit Neuer, in der Abwehr mit Rüdiger und Süle und im Mittelfeld hast du diesen Bayern-Block mit Kimmich, Goretzka, vorne junge Leute, Havertz, Gnabry, Leroy Sané. Also wir sind schon jetzt keine Gurkentruppe, ne? Und ich denke, dass in den letzten 2 Jahren die Mannschaft auch ein bisschen zu klein geredet wurde. Da steckt durchaus Potenzial drin. Ja, und Flick hat eben bei den Bayern gezeigt, dass er in der Lage ist, das rauszukitzeln. Und das war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Anfang. Aber das wird man natürlich dann erst sehen, wenn man wirklich mal einen Prüfstein dann vor der Brust hat. Und
Stichwort klein geredet. Bevor Andi gleich weg ist, das muss ich noch erwähnen, weil unsere Hörer könnten sonst durchaus verwirrt sein, wenn wir gerade über Schalke reden und Andi sich ausklingt.
Ja,
du erwartest noch einen Anruf.
Ja, also kann das sein, dass du gleich mal kurz weg bist. Ich sag das schon noch vorher. Es ist ja so, und für unseren Podcast nimmt man sich ja normalerweise immer frei und macht eine Dreiviertelstunde sein Handy aus. Ich habe jetzt das Handy an, weil ich echt irgendwie, manchmal muss man ja als Reporter auch erreichbar bleiben. Und wenn ich dann gleich mal kurz mich 5 Minuten abmelde, dann melde ich mich 5 Minuten ab. Aber ich gebe dann vorher
davon
auch Bescheid.
Abgesehen.
Ich gebe dann auch, liebe Podcast-Hörer, vorher auch Bescheid. Aber dann ist halt hier quasi live on tape.
Es ist live on tape und es wird ja immer im Tagesbetrieb aufgenommen. Das heißt, genau. Wenn hier irgendeine aktuelle Information reinplätschert, dann nehmen wir die natürlich mit Kusshand noch in die Folge rein. Und ja, wie gesagt, wir sind als Reporter tätig. Das heißt, wir haben auch noch das ein oder andere Thema, was nebenbei natürlich beackert werden will. Jetzt aber zum Thema Klein geredet. Ich habe es gerade schon angerissen. Ich habe so in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl, seit dem WM-Debakel in Russland nimmt das Interesse immer mehr ab. Die Begeisterung wird weniger. Was tun da drei Spiele dran? Ist die Leidenschaft jetzt neu entfacht?
Ja, nix. Erstmal. Also ja. Ich habe ja auch die Länderspiele interessiert verfolgt. Jetzt wirklich, weil ein neuer Trainer, neues Trainerteam und so. Man ist ja froh, wenn man dann nicht mehr den Löw hören muss, sondern mal Hansi Flick. Man ist dann erstmal neugierig. Ja gut, Liechtenstein, das Spiel, da hat Martin recht, das hätte Martin wahrscheinlich mit seiner Altherren-Mannschaft gewonnen. Oder zumindest hätte er nicht schlechter ausgesehen. So wie die sich nach dem Spiel da benommen haben, so mit Bratwurst und so, ne, das sah auch ein bisschen nach Altherrenfußball aus. Da 2-0 war schon.
Sind ja auch 95% Amateure gewesen, glaube genau, ich. Ne?
Da 2-0 also, war
klar, dass nicht viele Fußballprofis aus Liechtenstein
kommen. Muss man schon mal ein bisschen durchatmen und meine, Armenien und Island, ich weiß, das hören so Profifußballer und Profitrainer und so gar nicht gerne, wenn man so ein populistisches Stammtischargument bringt, wie dann hätten du und ich die Mannschaft einstellen können und die hätten das Ding nicht verloren. Aber also Entschuldigung, wenn man vorher sagt, Armenien war Tabellenführer, also Entschuldigung, die Gruppe ist nun mal wirklich die schwächste da und wenn Armenien vorher zweimal gegen Liechtenstein und einmal gegen Nordmazedonien gespielt hat, dann weiß ich, dann sind die halt Tabellenführer, aber da gehört halt die deutsche Mannschaft hin und für jetzt wollte ich schon Jogi Löw sagen, ne? Man ist halt so gewöhnt, Nationalmannschaft mit Jogi Löw in Verbindung zu bringen, aber für Hansi Flick ist das eine total dankbare Aufgabe, du hast eine Qualifikationsgruppe, in der du jeden Gegner wegputzt und gehst dann gestärkt in die Weltmeisterschaft und Martin hat schon recht, du musst einfach die harten Prüfsteine abwarten. Ich weiß nicht, wann der erste kommt, dadurch, dass jetzt alles so hintereinander weggeprügelt wird in dieser WM-Qualifikation. Irgendwann wirst du mal einen starken Gegner haben und es ist aber so, dass ich Hansi Flick durchaus zutraue, das auch gut hinzukriegen, weil er einen Großteil der Mannschaft einfach kennt. Weil das ist ja quasi, er muss die Jungs, die er jetzt 14 Monate oder 16 oder 18 Monate hatte, die kennt er schon, die kennen ihn schon, die kennen seine Taktik, die sind eingespielt. Jetzt muss er nur noch die zwei, drei Weltklasse-Fußballer, so Gündogan und Reus und so, muss er jetzt noch ein bisschen auf Bayern-Kurs trimmen für die paar Tage und dann ist er schon in Ordnung. Also Deutschland ist schon deutlich besser als der 16. Weltranglistenplatz, auf dem wir da aktuell stehen.
Davon geht es auch über Marco Reus. Martin, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich denke, wie gesagt, diese Mannschaft hat wirklich Potenzial. Ich glaube, der einzige Schwachpunkt oder die einzige große Baustelle, die ich noch sehe, ist halt ja zentrale Spitze, Sturm. Also wenn Flick es auch noch schafft, dass Timo Werner mal das Tor trifft, dann ist er wirklich ein Magier. Das ist einfach, da sind wir im Gegensatz zu den großen Nationen einfach zu schwach aufgestellt. Also Timo Werner reicht einfach nicht für, ist kein Miroslav Klose, sagen wir mal so.
Ja. Und er wird auch keiner mehr werden.
Nee, das ist einfach nicht der Spielertyp auch dafür. Ne? Und du brauchst halt einen, ne, wirklich, ja, jemanden, der sich im Strafraum durchsetzen kann. Also Flick wird dann schon irgendwann merken, dass Lewandowski nicht für Deutschland spielt. Ne? Und das ist noch so ein bisschen so eine Baustelle, aber ansonsten muss man wirklich sagen, ist man auf sämtlichen Positionen gut aufgestellt. Ne? Also wenn man es dann auch schafft, dass so Leute wie Gnabry, Sané, dass die mal Havertz so den nächsten Schritt machen, den so Leute wie Schweinsteiger und Podolski 2006 damals gemacht haben. Ne? Wenn ein Flick das mit diesen Leuten schafft, dann sind wir auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.
Und apropos nächster Schritt, ich habe das Gefühl, mein Gefühl kann mich natürlich auch trügen, dass Hansi Flick schon im Prinzip von Stunde Null an mehr auf Youngster setzt. Also Musiala in der Startelf, dann kommen sie immer rein, dürfen Spielfreude zeigen. Das habe ich unter Löw noch ein Stück weit vermisst, muss ich sagen.
Ja, das stimmt, aber vielleicht war da auch so ein bisschen so der Druck zu groß, ne? Dann nochmal beim letzten Turnier liefern zu müssen. Er hat dann, ich meine, Löw war immer schon jemand, der mehr so auf seine bekannten Gesichter gesetzt hat, auch in der Nationalmannschaft. Und das war möglicherweise so ein bisschen das Problem. Flick ist ja jetzt ein bisschen mutiger, hat auch mehr Freiraum und kann ja jetzt dann auch ein bisschen rumexperimentieren.
Ach, kann freidrehen quasi.
Ja, am Ende ging es Löw doch nur darum, ein gutes Turnier zu spielen. deswegen ja auch Hummels zurückholen, Müller zurückholen, und am Ende wusste er, er hört auch auf und wollte jetzt da mit einem guten Ergebnis abtreten, und dass jetzt ein neuer Bundestrainer nicht gleich mit dem alten Personal weitermacht, sondern direkt versucht, neue Akzente zu setzen und so, das ist ja, liegt in der Natur der Sache, das wird, glaube ich, jeder Bundestrainer ja machen.
Ja. Marco Reus, bei der EM nicht dabei, jetzt wieder am Start. Wie seht ihr seine Rolle? Also hat ja gerade gegen Armenien, finde ich, schon so sehr ordentliche Leistung abgerufen. Ist das jetzt his time to shine, wie man so schön sagt? Wird er jetzt nochmal als Führungsspieler da die ganz große Welle schlagen?
Also ich muss sagen, da überlasse ich das Feld komplett Martin Herms, weil Martin Herms sich an Marco Reus, glaube ich, Stunde um Stunde, Podcast um Podcast, Redaktionskonferenz um Redaktionskonferenz abgearbeitet hat und immer noch abarbeitet regelmäßig. Das ist echt ein absolutes Spezialthema von Martin Herms.
Ja, ich habe Marco Reus natürlich scharf kritisiert für die Entscheidung, nicht an der EM im letzten Sommer teilzunehmen, weil ich einfach der Meinung war, jetzt hat er endlich mal die richtige Form erreicht. Ist 32, ne, hat wirklich für Dortmund super Spiele gemacht in den letzten Wochen vor der Sommerpause und entscheidet sich dann eben nicht an der EM teilzunehmen. Meiner Meinung nach war das so seine letzte große Chance, nochmal in der Nationalmannschaft auch zu glänzen. Also er hat natürlich immer wieder auch gute Momente gehabt in den Vereinen, keine Frage. Meiner Meinung nach war er so zwischen 2012, 2015, so um den Dreh rum, der beste deutsche Fußballer, den wir hatten. Nur aus dem Potenzial, was er hatte, hat er eben häufig zu wenig gemacht. Und also Marco Reus, wenn er fit ist, wenn der Junge fit ist und spielt und auf dem Platz steht, kann man immer was erwarten. Das ist gar keine Frage. Ja, von daher zweifle ich nicht daran, dass er der Mannschaft noch in irgendeiner Form helfen kann. Was dann wiederum in zwei Jahren beim Turnier machen kann, wer dann wieder eine lange Saison in den Knochen hat, ist dann auch wieder die Frage. Also ich glaube, letzten Sommer wäre so ideal gewesen. Er war eben fit, er war nicht verletzt und hätte der Mannschaft da sicherlich noch helfen können. Weil es jemand, ja, der kann jeder Mannschaft weiterhelfen. Der ist gut im 1 gegen 1, ja, der ist ein Instinktfußballer, der hat einen guten Abschluss. Solche Leute kannst du immer gebrauchen. Also es wäre vielleicht auch ein Notnagel so für die zentrale Sturmposition gewesen. Muss man dann sehen, ob er in zwei Jahren immer noch fit ist. Ne? Ich meine, er ist 32, hat viele Verletzungen gehabt.
Das ist es.
Ich weiß nicht,
also, ob er das... Die Angst ist bei mir auch immer. Ne? Also er kann sich am Morgen wieder verletzen und dann war es das gewesen.
Deswegen, ich glaube, dass er eine große Chance verpasst hat. Also wenn er das Turnier gemacht hätte in guter Verfassung... Gut, er hat natürlich damit, also Argument war, gib ihm mal eine Sommerpause, dann ist er jetzt in dieser Saison gut, aber ich, ehrlich gesagt, zweifle ich, dass er ein Jahr lang verletzungsfrei bleiben kann. Man will es ihm natürlich nicht wünschen, aber ich glaube, er hat dadurch eine große Chance verpasst. Er hätte einfach da zu EM fahren müssen, das war so die letzte große Möglichkeit. 2014, wer hätte Weltmeister werden können, war er verletzt. 2016 hat er noch ein ganz ordentliches, 2012 hat er noch ein ordentliches Turnier gespielt. Und es kam immer wieder Verletzungen dazwischen und so hätte er wirklich mal die Chance gehabt, mit einer guten EM nochmal was zu bewirken, hätte danach meinetwegen abtreten können. Schauen wir mal. Also
wir schauen auf Katar.
Bleibt, kann er jeder Mannschaft helfen. Jeder Mannschaft. Definitiv. Aber wird eng.
Bis Katar. Aber können wir natürlich zu gegebener Zeit nochmal reden. Ich würde sagen, wir legen jetzt gerade mal die Länderspiele in eine kleine Schublade, schließen die ab, denn für unsere Hörer wird natürlich auch interessant, was denn da im Ligabetrieb kommt. Und ich würde sagen, wir schauen zuerst an die Hafenstraße. Da gibt's jetzt erstmal Homberg. Das ist jetzt nicht das Topspiel. Wahrscheinlich schauen die meisten Essener schon rüber nach Münster, oder Martin?
Das tun sie. Also Homberg, bei allem Respekt, ist eine Mannschaft, die du schlagen musst zu Hause. Wobei, das hat auch nicht immer geklappt. Ich erinnere mich da an ein Spiel kurz vor
Weihnachten
2019. Unter Christian Titz damals, das war so ein bisschen so der Abgesang für Herrn Titz, also dieses 0-2, da hat es schon ganz schön rumort nach diesem Spiel, dass man zu Hause an der Hafenstraße verloren hat. Also man wird da auf jeden Fall gewarnt sein vor dem Spiel, um eine weitere Überraschung zu vermeiden. Aber letztlich kann es ja nur darum gehen, das Spiel souverän zu gewinnen und noch ein paar Körner zu sparen für nächsten Dienstag. Weil das ist dann natürlich dann wirklich ein Kracher. Münster-Essen, da waren sich alle Experten einig, sind die beiden Aufstiegsfavoriten. Waren letztes Jahr in der Rückrunde war Münster ungeschlagen, war glaube ich auch die beste Rückrundenmannschaft. Sind auch super gestartet, 4 Siege, ist letzte Woche unentschieden gegen Rödinghausen. Das ist schon eine sehr, sehr stabile, starke Mannschaft. Ne? Die sind zwar weitergekommen durch die aus bekannten Gründen im Pokal, haben es aber auch im Spiel geschafft, Wolfsburg in eine Verlängerung zu zwingen. Wenn du als Viertligist schaffst, einen Champions-League-Teilnehmer in die Verlängerung zu zwingen, dann hast du schon was drauf. Aber das ist eine gute Mannschaft und Ja, das wird schon so ein bisschen richtungsweisend werden auf jeden Fall am kommenden Dienstag. Wie gesagt, das Interesse ist groß, 7.500 Karten. Der Vorverkauf ist gestartet am Mittwochmorgen und am Mittwochabend waren alle Karten weg. Also das ist schon durchaus ein Spiel von großem Interesse. Und ja, dann wird man sehen, wie weit Rot-Weiß ist. Bisher war es relativ, bis auf eine Ausnahme natürlich, gegen Strahlen zu Hause irgendwie ausgekontert worden.
Ja.
Haben es danach aber ganz gut gemacht. In Wuppertal 1-0 gewonnen gegen eine Spitzenmannschaft. Sehr souverän, hätte auch höher ausgehen können. Haben gegen Fortuna Köln, auch eine Mannschaft, die den Anspruch hat, oben mitzuspielen, 2-1 gewonnen nach Rückstand. Haben sich ja jetzt nochmal verstärkt mit einem alten Bochumer, mit Felix Bastians. Also ein sehr erfahrener Mann, der dann noch auf dem Markt war.
Und Zungeschnalz-Transfer einfach. Also das ist ja...
Ja.
Dem MSV war ja, glaube ich, zu teuer.
Das ist gut möglich,
Ivo, ja. Ivo Grilic hatte auch ein Auge auf ihn.
Also was ich weiß, es gab zwischen Felix Bastians und RWE einige Verhandlungsrunden. Also da ging es sicherlich nicht irgendwie um die Trikotnummer oder die Größe der Stutzen, sondern da wird es ums Geld gegangen sein. Und wie gesagt, Felix Bastians, der spielt dann auch schon, ne, der wird dann zu den Top-Verdienern gehören bei Rot-Weiß. Und anders kriegt man ja so einen Mann auch nicht, der so viel Erfahrung mitbringt. Ja. Und das zeigt einmal mehr, dadurch, dass er auf dem Markt war und RWE zugeschlagen hat, die müssen hoch dieses Jahr. Die müssen hoch mit Erfahrung, mit erfahrenen Leuten wie Bastians, von dem ich sogar ausgehe, dass er schon am Freitag spielen wird. Also das ist ein Mann, den lässt man nicht lange auf der Bank schmoren.
Also Bastians ist, auch kann so ich auch mal einhaken, weil da kenne ich mich nur wirklich aus, dadurch, dass ich ihn beim VfL so lange verfolge. Das ist schon ein Statement. Also als ich das gehört habe, RWE holt Felix Bastians, der war ja bei so ziemlich allen Drittligisten im Gespräch und der entscheidet sich dann dafür, zu Rot-Weiß Essen zu gehen. Das ist schon ein richtiges Statement und ich kann mich erinnern, dass viele irgendwie nur gesagt haben zu mir, die das auch gehört haben, so aus alten VfL-Kreisen, weil der Bastian, der ist doch bestimmt schon 36, 37, ja, nee, nix, der ist erst 33, der hat sich immer topfit gehalten, der hat noch Erstliga Belgien gespielt, war davor auch in China und so und das ist einer, der bisher nicht damit aufgefallen ist, seine Karriere grob ausklingen zu lassen. Das ist ein totales Statement. Ich bin gespannt, wie er sich in diese RWE-Mannschaft einfügt, ne, weil das ist auch echt ein schlauer Kerl, der immer nicht immer ganz einfach war in seiner Karriere. War ja beim VfL auch Kapitän und ein sehr meinungsstarker Kapitän, zweifelsohne. Und ich bin auch gespannt, wie er da bei RWE eingeplant ist. Der kann ja vieles, kann Außenverteidiger, kann Innenverteidiger. Beim VfL war er eigentlich meistens Innenverteidiger. Also das ist schon, da habe ich echt gestaunt, dass Felix Bastian sich für Rot-Weiß Essen entscheidet. Ja,
absolut. Hat ja auch bei der Neuverpflichtung schon gesagt, ich spiele da, wo ich gebraucht werde. Ne?
Ja.
Das war auch mal eine Ansage. Also, aber er wird als Innenverteidiger auflaufen,
ich oder? Ich glaube eher, dass er erst hinten links spielen wird. Denn in der Innenverteidigung, also Herzenbruch und Heber, da dieses Duo hat schon ganz gut funktioniert. Ich glaube eher, dass dann Rios Alonso, der es eigentlich auch ganz gut gemacht hat, dass der wahrscheinlich schon Freitag weichen muss und dafür Bastian spielt. Aber wieder ist jemand, den kannst du überall bringen, den kannst du Innenverteidigung bringen, den kannst du außen bringen. Fakt ist, er wird auf dem Platz stehen, weil so ein, man hat jetzt zuerst mal so, ne, ein Luxusproblem, hat jetzt drei gute Spiele gemacht, beziehungsweise zwei und dann musst du halt quasi, weil Bastians kommt, jemanden dann raustun, aber das wird passieren. Der wird spielen, so ein Mann lässt man nicht auf der Bank und den will man natürlich versuchen, so schnell wie möglich zu integrieren. Aber Janni schon sagte, der ist topfit, der hat sich fit gehalten, das sagten auch die Essener, der muss nicht noch irgendwie zwei, drei Wochen Aufbauarbeit leisten, sondern der ist sofort da. Und ein Mann mit so einer Erfahrung, den lässt man nicht lange warten, ne? Und gerade Dienstag ist dann halt so ein Spiel, ne? Volles Haus und dafür holt man dann so einen Mann. Oder auch so einen Janic, ne? Das sind alles so Transfers. Den hast du ja möglicherweise auch, einen Torjäger aus der dritten Liga, den du wahrscheinlich nur als Engelmann-Ersatz geholt hast, ne? Falls der mal irgendwie schwächelt oder eine Pause braucht, um den zu bringen.
Ja.
Der wird auch nicht für ein Appel und Ei spielen. Und ja, das zeigt einfach, Rot-Weiß muss in diesem Jahr aufsteigen und dafür ist man jetzt auch wirklich voll ins Risiko gegangen mit diesen Verpflichtungen.
Ja, die Power ist da, aber es ist halt auch in der Regionalliga West, muss man sagen, es ist ein beinhartes Rennen.
Ja. Ne?
Also da kannst du noch so die Power auf dem Platz haben, hast du irgendwie drei Spiele Pech, hast du ja im Prinzip fast schon verkackt.
Ja, deswegen musst du dich ja so breit wie möglich aufstellen. Ne? Also wenn es mal wirklich irgendwie mal Probleme geben sollte, Verletzungsprobleme oder letzte Saison war es so, traf Engelmann nicht, hat man sofort ein Problem gehabt. Der hat so eine kleine Durststrecke im Herz gehabt. Sofort hat sich das irgendwie negativ ausgewirkt. Jetzt hat man da noch ein bisschen was in der Hinterhand, hat sich so breit wie möglich aufgestellt. Und wie gesagt, ein Aufsteiger, ne, ist eine lange Saison, aber man kann sich da nicht viele Schwächephasen erlauben. Und
Ja. Da macht diese Top-Verpflichtung einfach nur Sinn. Und ich, also abseits vom Spielerischen, er hat ja gesagt, gibt keinen besseren Ort, als nochmal für den Pott zu kicken und die Karriere zu beenden. Ich weiß, ihr habt häufig diese Berufsfußballer-Perspektive. Ich gehe mal gern in die Romantikerschiene. Da verdrückt man als Essener ja ein Tränchen. Obwohl das wahrscheinlich auch viel PR-Gelaber ist, oder?
Ja, aber ich kann es mir durchaus, ich kann ihm schon was abgewinnen. Ich meine, finanziell scheint es ja dann auch zu stimmen in Essen. Das ist tatsächlich ein Verein, das macht ja Spaß zu spielen, glaube ich, an der Hafenstraße. Ich meine, jeder sagt, dass der da hinwechselt. Ne? Alle sagen immer, ah, ich wollte schon immer mal an der Hafenstraße spielen, aber sagen wir mal, unter normalen Bedingungen und die Hütte ist voll, ist das schon, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ist ein Traditionsverein und du spielst ja auch um was. Ne? Also du bist jetzt nicht beim MSV und guckst, dass du da irgendwo im Mittelfeld landest, in der dritten Liga, sondern hat nochmal mit Anfang 30 nochmal ein schönes Ziel vor Augen, kann nochmal aufsteigen und ich glaube, für jeden Sport ist das was Besonderes, egal in welcher Spielklasse das ist. Wenn du nochmal wirklich was erreichen kannst, nochmal aufsteigen kannst, denke, dass der Bastian auch
genau, sehe ich. Also Felix Bastian so als Biografie, das ist halt ein Bochumer Junge. Der ist auch in Bochum sesshaft geworden, obwohl er zwischendurch dann in China und Belgien gespielt hat, hat mit seiner Familie, der ist verheiratet, hat auch, glaube ich, 2 Kinder mittlerweile, hat in Bochum halt ein Haus gebaut und so. Deswegen halt auch diese Liebe zum Ruhrpott, die nehme ich ihm schon ab. Und so wie ich Felix Bastian so einschätze, der hat in seiner Karriere, natürlich geht es ihm auch um Kohle, der will immer noch angemessen bezahlt werden, weil er Leistung garantiert und weil er halt noch nicht zu alt ist. Aber er hat seine Schäfchen schon nach so vielen Jahren im Profifußball und vor allen Dingen nach 2 Jahren in China, muss er jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel dazu verdienen in seinem Leben, um über die Runden zu kommen. Und er kann sich mehr oder weniger dann den Club, bei dem er jetzt seine Karriere ausklingen lässt, aussuchen. Und wenn ich Felix Bastians wäre und ich weiß, guck auf mal, hab ein schönes Haus abbezahlt, bin in meiner Heimat und guck, mein Gott, also mir kommt es jetzt nicht darauf an, noch 1 Million mehr zu haben, dann wechsle ich halt nicht in die dritte Liga irgendwo zu einem Verein außerhalb der Heimat, wo du nochmal wegziehen musst von der Familie und so, sondern mein Gott, also dann kann ich ja zu Rot-Weiß Essen gehen. So, da hast du nochmal Spaß, ja. Das ist Ruhrpott, da kannst du jeden Tag fast mit dem Fahrrad hinfahren oder mit der Bahn, alles super. Und so ist das zu erklären, da muss man sich, glaube ich, auch keine Sorgen machen. Also ich glaube auch nicht, dass die Konkurrenz zwischen RWE und dem VfL Bochum so groß ist, dass man da irgendwelche Ressentiments haben müsste. Ich glaube, der RWE-Fan ist erstmal froh, dass er einen Spieler mit dieser Qualität, ich habe Felix Bastians jetzt 2 Jahre nicht spielen sehen, ich weiß nicht, ob er diese Qualität immer noch hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der immer noch so fit ist, aber das ist schon ein guter Kerl. Jetzt kriege ich übrigens meinen Anruf. Sprecht mal über Dortmund jetzt. Ich muss mal eben kurz telefonieren.
So, Andi geht telefonieren. Martin, du hast ihn ja beobachtet, du hast Bastians beobachtet. Der ist noch fit. Du sagst ja, der kann sofort.
Der ist total fit, genau. Das ist auch das, was der Trainer sagte, wenn man ihn darauf angesprochen hat, dass das jemand ist, den kannst du sofort bringen. Also der hat eine super Vorbereitung dann gemacht und das ist natürlich so das A und O. Ich glaube, das wäre so ein bisschen das Problem gewesen. Ja, wenn man jetzt jemanden gehabt hätte, den man irgendwie 4 Wochen durchziehen müsste, der dann noch abseits noch irgendwelche Konditionseinheiten machen müsste. Aber klar, natürlich muss der noch ein bisschen was auf den Weg gebracht bekommen werden, aber der kann theoretisch innerhalb von wenigen Tagen spielen. Und wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass er Freitag schon aufläuft gegen den VfB Homberg.
Ja. Und ich habe mir nochmal die Tabelle der Regionalliga West angeguckt. Das trügt ja auch so ein bisschen als Essener, wenn man drauf guckt. Da fehlt natürlich noch ein Spiel. Die Partie gegen Fortuna Düsseldorf, das muss man nochmal klarstellen, wenn man die Tabelle betrachtet, ist ja ausgefallen.
Genau. Ja, da ist alles drin. Also natürlich, man muss ja jetzt auch Verlustpunkte schauen. Ne? Bisher hat RWE 3 Verlustpunkte. Damit ist man total in Schlagdistanz zu Münster. Klar, Oberhausen mischt da noch oben mit, aber das war auch irgendwie zu erwarten, ne? dass Oberhausen immer eine ordentliche Mannschaft hat, die oben mitspielt. Das war in den letzten Jahren immer so, das wird auch diesmal so sein. Da macht Mike Terranova schon einen ganz guten Job. Und die Düsseldorfer U23 auch nicht zu unterschätzen, ist keine schlechte Mannschaft. Wie gesagt, ich rechne schon damit, dass es am Ende ein Zweikampf wird zwischen Münster und RB. Ich glaube, das sind die konstantesten Teams einfach. Wuppertal, auch 10 Punkte aus 5 Spielen, nicht verkehrt. Aber man hat in dem Spiel gegen Essen gesehen, da war RWE so klar überlegen. Also das 1-0 war nur noch schmeichelhaft aus Wuppertaler Sicht. Da bringt RWE einfach zu viel Qualität mit und ich glaube, dass es da wirklich auf so ein Duell hinauslaufen wird. Ob es dann so eng wird wie im letzten Jahr mit Dortmund, weiß ich nicht. Ob Münster die Qualität hat. Ich denke schon, dass es zwischen den beiden entschieden wird. Und Rot-Weiß muss die Hausaufgaben machen, dann wird das schon funktionieren.
Also Martin, um das einmal abzubinden, du kannst am 7. Spieltag Preußen Münster RWE als Wegweiserspiel bezeichnen. Das ist keine Phrase, das kann man so sagen, oder?
Das kann man auf jeden Fall so sagen, klar. Natürlich wird es da auch, ne, wird darauf ankommen, in so einer langen Saison gewinnst du deine Spiele konstant, bist du von größeren Verletzungen verschont, ist ja logisch, ne? Aber Fakt ist, da wird man schon, glaube ich, erkennen, ne, wie weit die Teams sind. Und ja, ich rechne da mit einer engen Geschichte. Aber
ja. Bist du in Münster?
Muss ich mit meiner Frau noch abklären. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, aber wenn, dann werde ich es mir auf jeden Fall irgendwie am Stream anschauen oder so.
Ja, das kannst du ja quasi gar nicht. Also da muss man da, das wird ein Hexenkessel da, oder? Also das wird doch total wild.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich
mein, sag mal deiner Frau,
bitte. Kriegen wir hin. Okay, ich meine, sind immerhin 7.500, ne? Also da könnte natürlich noch mehr ran. Ich kenne jetzt nicht die genaue Kapazität. Das wäre auf jeden Fall so oder so ausverkauft, ne? Und das hat ja auch eine Historie. Also ich kann mich nur erinnern, das war, glaube ich, eins meiner ersten Spiele, war ich irgendwie, glaube ich, 7 Jahre alt. 1992 ist Rot-Weiß da aufgestiegen in Münster. Ja. Da waren 10.000 Essener damals vor Ort. Das war ein Relegationsspiel, haben die gewonnen. Ein paar Jahre später, ich glaube 2006 oder so, da ist RWE knapp am Aufstieg gescheitert in Münster. Da waren auch 8.000 bis 10.000. Danach gab es ja noch irgendwie unrühmliche Vorfälle, Randale. Da wurde, glaube ich, noch ein Schwert aus dem Museum geklaut. Und da gibt es ja die skurrilsten Geschichten. Also ja, ist auf jeden Fall viel Tradition und viel Brisanz. Und kann man sich drauf freuen als Fußballfan.
Und jetzt haben wir das Thema auch so weit abgebunden, dass Andi Ernst zurück am Mikrofon ist. Aber er ist stumm geschaltet.
Ja, ich muss mich jetzt wieder onschalten. Es wird jetzt sehr spannend, weil
erstmal
ich
parallel
auch immer noch so ein bisschen schreiben muss. Aber das ist ja schön, wenn man den Hörer auch mal mitnehmen kann, dass alles live ist hier.
Ja.
Also, schieß los.
Live on tape, wohlgemerkt.
Also, natürlich. Ja, live on tape. Natürlich, wahrscheinlich hören die Hörer, wir zeichnen jetzt auf Donnerstagnachmittag. Und wenn ihr am Sonntagnachmittag das hört, dann denkt ihr, labern die denn da für einen Quatsch. Aber so ist es nun mal, das ist das Reporterleben. Wenn wir jetzt über Schalke reden, dann wird es jetzt lustig. Ich muss parallel ein bisschen schreiben, aber das macht den Job ja hier so spannend, dieses Multitasking.
Also ich würde jetzt ziemlich gerne noch über Schalke reden.
Ja, wir können gerne, also über Schalke kann ich dir alles erzählen.
Das weiß ich, das habe ich schon in meiner Premierenfolge gemerkt. Also ich glaube, ich muss nur Schalke 04 sagen und kann im Prinzip dir das Wort überlassen.
Ja, ich weiß ja nicht genau, was du wissen willst, also dementsprechend
ja. Naja, ich meine, ich hab's ja eingangs erwähnt. Ich hatte eigentlich auf dem Zettel, dass wir heute über einen Transfer eines vereinslosen Spielers reden. Und jetzt habe ich das wieder von meinem Zettel runtergeschmissen und stattdessen steht da, was war da denn los? Rassismus und vorbestraft. Das sind meine Stichpunkte, die hier auf dem Zettel stehen. Was ist schiefgelaufen?
Ja, das ist ein wieso? Also sagen wir so, Schalke hat ein Personalproblem. Matthew Hoppe, der vierte Stürmer, ist gegangen am letzten Tag der Transferperiode, sogar nach Schluss der deutschen Transferperiode. Die deutsche Transferperiode, das deutsche Transferfenster schloss um 18 Uhr und Matthew Hoppe ist um 9:45 ungefähr zu RCD Mallorca transferiert worden. Das heißt, Schalke ursprünglich hatte vier Stürmer im Kader, Simon Terodde, Marius Bülter, Marvin Pieringer und eben Hoppe. Und Hoppe ist halt nicht mehr da. Das heißt, ein Platz ist unbesetzt und normalerweise müsstest du jetzt Simon Terodde und Marius Bülter in Watte packen, dass sie sich nämlich nicht verletzen. Ansonsten hat Schalke halt echt ein Problem. Hoppe hättest du vielleicht nochmal reinschmeißen können, weil der auch weiß, wo die Bude steht. Kein vierter Stürmer da. Dimitrios Gramotzis kann selbstverständlich sagen, Jungs, Rufen, was ist los? Bring mir einen vierten. Dann hat Rufen Schröder, der Sportdirektor, zusammen mit seinem Scouting-Team einen gefunden. Und zwar haben die einen Stürmer in Spanien gefunden, namens Sergi Enrich. Ich konnte in dem ganzen Prozess nicht rausfinden, ob man ihn Enrich oder Enrich ausspricht. Der ist 31 Jahre alt, ein sehr erfahrener Stürmer, der über 300 Pflichtspiele in den ersten beiden spanischen Ligen gemacht hat, zuletzt für Eibar gespielt hat, eine Mannschaft, die sang- und klanglos abgestiegen ist. Dort hat er keinen neuen Vertrag bekommen und ist seitdem vereinslos. Ein sehr erfahrener Spieler.
Erstmal nichts Schlechtes.
Genau, erstmal nichts Schlechtes. Jetzt hat Schalke mit ihm auch eine Übereinkunft getroffen. Hat mit ihm eine Übereinkunft getroffen über einen Vertrag, der über 2 Jahre gehen sollte, hat ihn auch kommen lassen, hat mit ihm persönlich gesprochen und er hat auch den Medizincheck erfolgreich absolviert. Nach offizieller Angabe hat Schalke dann gesagt, sie hätten alles auf dem Tisch liegen gehabt und haben dann, nachdem alles auf dem Tisch lag, alle Geschichten, alle Gespräche und alle medizinischen Angaben, hätten sie entschieden, das nicht zu machen. Was ist aber in der Zwischenzeit passiert? Es gab einen Prozess gegen Herrn Enrik. Er hat mit einem Teamkollegen aus Alba zusammen ein Video, ein pikantes Video mit sexuellen Inhalten mit einer Frau gedreht und im Internet publiziert, ohne dass die Frau das da zugestimmt hat. Rassismus lasse ich erstmal raus, aber das ist so das Pikanteste. Okay. Er wird dafür angeklagt und auch auf eine, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und das kam raus. Und das spielt natürlich auch mit rein in den ganzen Entscheidungsprozess. Was jetzt genau entscheidend dafür war, dass er nicht zu Schalke 04 kommt, das hat der Verein nicht bekannt gegeben. Er ist nur einfach nicht da. Da jetzt zu mutmaßen, ist Küchenpsychologie. Man könnte natürlich, ne, was viele Fans sagen, ja, die wussten das einfach nicht und haben dann irgendwie die Reaktion der Fans gesehen, als die Personalie publik wurde. Das ist alles Spekulation. Das weiß man nicht. Fakt ist, er kommt nicht. Es hinterlässt einen etwas komischen Beigeschmack, zweifelsohne. Und Dimitrios Gramotzis steht immer noch da und sagt, ja, schön und gut rufen, aber wo ist mein vierter Stürmer? So, das ist also die Personalie,
ist ja die relevante Frage.
Im Vergleich zu vielen anderen Personalien eher unglücklich gelaufen. Das, so kann man das definitiv zusammenfassen.
So, und Hoppi, der sonnt sich jetzt auf Malle. Die Frage ist ja, wer sonnt sich bald in Gelsenkirchen?
Tja, also intern sagt man, man ist halt von diesem Enrik-Transfer ausgegangen und jetzt müssen sie das intern lösen. Ich meine, weil Bülter und Terodde sind fit im Moment, also da brauchst du eben, wenn die beiden fit sind, spielen die sowieso. Der Marvin Pieringer dahinter, der braucht zwar noch ein bisschen, das ist aber schon ein durchaus talentierter Stürmer, den kann man, wenn einer von beiden ausfällt, kann man den auch mal ruhig reinschmeißen. Das heißt, die Not ist da, aber sie ist nicht so super akut. Aber dadurch, dass Schalke in den letzten Jahren ein irres Verletzungspech hatte, muss man halt theoretisch vorbereitet sein. Und intern, sie haben einen Spieler geholt vom VfB Stuttgart, ausgeliehen, Darko Čulinov, nordmazedonischer Nationalspieler, der im Moment die rechte Flitzer-Verteidigerposition einnimmt. Und der wurde geholt, auch mit dem Hintergrund, dass er sehr viele Positionen bekleiden kann und sehr variabel ist. Und unter anderem wird ihm auch zugetraut, durchaus mal in der Spitze aushelfen zu können. Aber das ist natürlich eine Notlösung. Und sollte irgendwie am Ende nur ein Stürmer fit sein, kannst du natürlich auch immer noch auf 4-2-3-1 oder sowas umstellen. Aber all das sind natürlich eher Notlösungen. Und was komplett dahinter steckt, ist, Schalke fehlt natürlich auch die Kohle. So.
Tja.
Das ist das große Problem. Und aktuell ist halt die Frage, willst du dir jetzt irgendeinen, wenn du jede Mark, jeden Euro zweimal umdrehen musst, kaufst du dir dann irgendeinen vereinslosen Stürmer, nur um deinen Kader aufzufüllen? Dann ist dir deine Kohle, glaube ich, doch ein bisschen zu wertvoll. Das muss schon passen. Und du musst halt auch überzeugt davon sein, weil überleg mal, die vereinslosen Spieler, die sind seit 1. Juli außerhalb jeden Mannschaftstrainings, wahrscheinlich sogar seit 1. Juni. Die haben sich mit Personal Trainern fit gehalten, die haben nicht mit irgendeiner Mannschaft trainiert. Und wir haben jetzt schon 9. September, das heißt, die trainieren jetzt seit 3 Monaten individuell. Und da weiß ich jetzt nicht, ob die dann auch sofort weiterhelfen könnten. Das ist also sehr schwierig. Dieser Hobbyverkauf war aus der finanziellen Not geboren. Das war ein sehr gutes Angebot. Da stimme ich auch Ruven Schröder zu. Das war nicht fahrlässig, dass sie Hobby abgegeben haben. Das war okay so. Das sind halt die Nöte, in denen Schalke steckt. Und das ist das Risiko, dass Schalke halt gehen muss.
Ja. Und der Hobbyabgang war ja auch schon im Prinzip also die haben ja von vornherein kommuniziert, dass sie planen, ihn auf die Reise zu schicken. Von daher können wir aber, glaube ich, sagen, um auf Paderborn zu schauen, um auf Sonntag zu schauen, da wird definitiv kein neuer Angreifer im Kader sein. Da schneidest du dir jetzt keinen aus den Rippen, oder?
Aber im Moment sind halt, wie ich gerade schon sagte, Tim Bülter und Terodde sind fit. Die sind beide nicht nur fit, sondern die sind super in Form. Also Terodde, 6 Tore in der 2. Liga, wird bei Bild TV, fragen sie Oliver Bierhoff, ob der nicht einer für die Nationalmannschaft wäre. Muss man sich auch mal vorstellen. Und Marius Bülter ist, ich habe neulich so eine Bewertung gemacht, die Transfer-Tops und Flops, habe Punkte vergeben und Bülter ist für mich eindeutig auch Top-Kategorie, genauso wie Terodde. Weil die beiden ergänzen sich super, die legen sich die Buden auch gegenseitig auf und Bülter steht auch schon bei 4 Pflichtspieltoren, 2 in der 2. Liga, 2 im DFB-Pokal. Das heißt, wir haben 6 Pflichtspiele bisher absolviert und die beiden haben zusammen schon 10 Tore geschossen. Das spricht dafür, dass sie da richtig guten Job gemacht haben und die beiden sind fit, die beiden spielen und Pieringer ist auch ein ganz guter Ersatz. Deswegen, die Not besteht nicht akut. Nur es wäre halt ein Wort, das im Moment sehr viel benutzt wird, das wäre halt schalkig, wenn die Hörer nicht nur hören, sondern sehen würden, dann würden sie jetzt die Gänseweinchen sehen, die ich mache, so ja. Aus dem Power, Dr. Evil mäßig. Es ist schalkig, wäre, wenn sie sich jetzt irgendwie eine Bülter rote Karte, 4 Spiele Sperre und Terodde in Bandriss, 8 Wochen Pause. So, das wäre halt schalkig. Und dann hast du halt nur noch Piringer und dann ist die Mannschaft halt irgendwie im Moment kaputt, weil sie schon auf diesen Terodde zugeschnitten ist. Also da macht sich schon jede Mannschaft, jeder Gegner, auch Paderborn macht sich Gedanken, wie können sie verhindern, dass dieser Terodde den Ball aufs Tor schießt. Weil das ist der Terodde haut einfach alles rein. Das ist im Training haut der alles rein, den darfst du halt nicht einen Meter Platz im Strafraum geben. Sagen wir so, na gut, alles haut der nicht rein, der vergibt auch mal eine Chance, wenn der gegnerische Torwart einen guten Tag hat, aber der darf halt keinen Millimeter Platz haben. Und das ist halt der Vorteil an Bülter. Konzentrierst du dich mit deiner Abwehr komplett auf Terodde, dann hat Bülter halt viel mehr Platz. Bülter ist ein auch schneller Stürmer, der kann durchaus gut mal in die Tiefe gehen. Und Bülter im 1 gegen 1 zu haben als gegnerische Abwehr, das ist halt auch schwer. Und wenn ich mich an das HSV-Spiel erinnere, das erste, das Schalke verloren hat, da war ja Hannes Wolf Experte bei Sport 1 und der hat auch gesagt, da kann der Gegner noch so viel besser sein als Schalke. Die haben so eine hohe individuelle Qualität. Da reicht der geringste Platz aus und Schalke hat auf einmal so ein Riesending auf dem Schlappen. Und das zeichnet Terodde und Bülter aus. Und das ist halt auch sowas für so einen vierten Stürmer. Ne? Du holst einen vierten Stürmer und der sieht natürlich auch so ein vereinsloser Stürmer. Ich bin erstmal nur Stürmer Nummer 4. Ich muss im Prinzip darauf hoffen, dass Bülter und Terodde sich verletzen. Und das will man eigentlich auch nicht, weil die Mannschaft dann keinen Erfolg mehr hat. Das macht das alles so ein bisschen kompliziert.
Ich möchte gerne nochmal auf deinen Begriff schalkig, auch ich jetzt hier mit den Dr. Evil-Fingern in Anführungszeichen. Schalkig, ist das ein ausschließlich negativ geprägter Begriff oder kann man das, gibt es auch positiv schalkige Momente? Weil ich hatte das Gefühl, Fortuna Düsseldorf, also vor der Länderspielpause, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, auch das war schalkig. Da habe ich mir ja teilweise gedacht, boah, wann geht der Ball denn endlich mal über die Linie? Jungs, jetzt drückt den halt rein. Die laden euch ein. Da brennt's im Strafraum der Düsseldorfer. Dann das dritte Tor. Ich habe das Gefühl, ganz Gelsenkirchen wurde erlöst in dem Moment. Da hätte man wahrscheinlich lieber direkt anschließend irgendwie drauf aufgebaut, oder? Ist dieser, spürst du diesen Hype, diesen Vibe jetzt vor Paderborn auch noch drüben in Gelsenkirchen?
Also du, schalkig war das für mich auch definitiv. Also wenn du gesehen hast, wie die Arena da explodiert ist, hättest du nicht davon ausgehen können, dass das Tor zum 3:1 im Spiel des Zweitligatabellen-11. gegen den Zweitligatabellen-14. war. Also das ist schon, das haben auch, ich hätte das danach auch so geschildert im Text, da haben ja auch viele bei Social Media ihren Moment des Jubels gepostet, ob sie vom Fernseher saßen oder auf der Tribüne oder so, ne. Da war, wie die da so abgegangen sind, was für eine Erlösung das war. Da kamen diese ganzen anderthalb Jahre, die du nicht im Stadion warst, die kamen in dem Moment wirklich raus und das war so laut in der Arena, als wären da nicht 25, sondern 65.000 drin. Das war schon ein wirklich heißer Moment und das zeichnet Schalke auch aus, da alle Grenzen zur Eckfahne und so, ne, und das haben die Spieler, die Neuen und halt sogar auch Sportdirektor Ruben Schröder, das ist einer, der auch zur Eckfahne gerannt ist und da auf den Haufen gesprungen ist, die halt diese Atmosphäre als unglaublich und habe ich ja noch nie erlebt beschrieben haben und dieses himmelhoch jauchzend und so dieses Fühlen als Meister und als allumfassend und die ganze Welt ist schön und dann aber auch wieder die ganze Welt ist schlecht, weil wir haben jetzt keinen vierten Stürmer. So, ne, eigentlich ist es nur ein 3:1 gewesen in einem Spiel, das so gut wie gewonnen war. Das ist dann aber quasi der Nabel der Welt. Auf der anderen Seite, mein Gott, du hast 3 Stürmer, den vierten Stürmer brauchst du auch jetzt in 2 Wochen. Aber dann ist dann halt auch da, ne, wann kommt denn jetzt der vierte Stürmer? Wer will denn auch? Das ist halt dieses schalkige Gefühl, diese Identifikation, diese unglaubliche Identifikation mit dem Verein, alles wissen zu wollen und alles mitmachen zu wollen. Und das sind dann halt nicht nur 10 Schalker, die das alles wollen, weil auch viele Vereine, die, ich will jetzt keine Namen nennen, die halt eher neu sind, werden auch solche Fans haben, aber die bewegen sich dann eher so im dreistelligen Bereich und bei Schalke bewegt sich das alles im sechsstelligen Bereich. Und das macht diesen Verein halt so aus und so interessant.
Ich hoffe auf positiv schalkige Momente am Sonntag gegen Paderborn. Und zum Schluss habe ich noch einen Fun-Fact rausgesucht, denn alles, was wir hier sagen, Andi, ist irrelevant. Alles, was wir sagen, ist absolut irrelevant, denn ich habe gestern bei der Westen gelesen, dass ein Statistikguru den Schalke-Aufstieg schon längst vorausgesagt hat.
Hast du vorher bei der Watz gelesen?
Hast du bei der Watz gelesen?
Nicht gelesen.
Das habe ich bei der WAZ gelesen, natürlich. Danke. Als allererstes, gar keine Frage. Die hatten es zuerst und deshalb habe ich es da auch zuerst gelesen. Genauso funktioniert das Internet. Oh, ja. Auf jeden Fall. Spoiler-Alarm, Schalke wird mit 58 Punkten und im Torverhältnis von plus 17 Punkten aufsteigen. Nur Werder Bremen wird vor Schalke sein. Nate Silver heißt der Mann wohl und der wird in den USA für seine Prognosen gefeiert. Lest ihr sowas oder kriegt ihr sowas mit und denkt euch so, ja, okay, dann können wir im Prinzip einpacken. Also das ist ja letztendlich nicht mehr als ein Funfact, oder?
Ja, absolut. Glaub,
obwohl witzig ist, wie oft seine Prognosen zutreffen.
Das ist Fußballfolklore oder Sportfolklore, um es mal so zu formulieren. Nehme ich gerne mit, ist ja auch nett, genau. Und man macht die Geschichte halt nicht, wenn jetzt nichts gegen dich, aber wenn du das jetzt gesagt hättest, du hast jetzt dich mal zu Hause hingesetzt und dreimal gewürfelt und hast dann mal beschlossen, so, und ich habe auch sicherlich in meinem Leben schon mal vorher gut gewürfelt, dann hätte ich die Geschichte halt nicht so hoch gemacht, aber da es jetzt echt so ein Experte ist, kann man das als Fun Fact sicherlich mal machen, aber naja, durch solche Statistiken ist halt noch keiner auf. Es sind halt schöne Berechnungen, nette Berechnungen und vielleicht geht es ja auch wirklich auf. Da würden sich natürlich alle Schalker und auch viele andere mehr freuen, weil ich denke mal, dass doch so einige Verantwortliche im Ruhrgebiet mittlerweile wissen und nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch in Deutschland, dass eine Bundesliga mit Schalke 04 doch einfach etwas herzlicher und etwas schöner ist.
Martin, sollen wir Nate Silver auch nochmal zur Hafenstraße schicken?
Können wir gerne machen, ja. Nee, aber ich glaube, für einen Schalker ist sowas dann durchaus dann mal Balsam. Also man liest das gerne. Es ist also auch ganz anhand der Statistiken konnte man sehen, das war ein Text, der echt gut gelesen wurde bei uns online. Und wobei ich sagen muss, so unrealistisch ist es meiner Meinung nach nicht. Jedenfalls was Schalke betrifft. Das wäre da Bremen da ganz oben, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich finde schon, dass Schalke einen ganz ordentlichen Kader hat. Andi hat es ja schon angesprochen. Allerdings muss natürlich dann auch einiges, darf nicht viel passieren, ne? Vor allen Dingen im Verletzungsbereich. Und da muss man, glaube ich, auch mal Ruven Schröder einen Lob aussprechen. Also wenn man sieht, was der für einen Trümmerhaufen übernommen hat im Frühsommer und wenn er da alles verkaufen musste, Spieler, die einen extrem schlechten Ruf hatten, ne? Dass er das hinbekommen hat, so den Etat radikal zu kürzen, die Spieler alle loszuwerden und dann noch eine konkurrenzfähige Mannschaft hinzustellen, ja, Respekt davor. Also das ist schon, glaube ich, ganz gut gelaufen aus Schalker Sicht.
Und ich glaube, am Ende verlassen wir uns alle nicht so ganz gerne auf Würfel. Ich nehme da dann doch lieber die nackten Tatsachen. Ich glaube, die geben uns dann doch mehr Sicherheit.
Also wie gesagt, das kann ja durchaus passieren. Halte ich gar nicht mal für unrealistisch, dass Schalke irgendwie um den Aufstieg mitspielt mit dem Kader. Wie gesagt, gut zusammengestellt, die Mannschaft. Das hat alles ganz funktioniert, was Schröder da gemacht hat. Es wird sich noch herausstellen, ob Dimitris Gramotzis noch der richtige Trainer ist für Schalke. Das wird man, glaube ich, sehen. Aber wenn alles gut läuft, wenn man das nötige Glück hat, von Verletzungen verschont bleibt, dann hat er da durchaus ein gutes Gerüst zur Verfügung.
Ich würde einfach mal sagen, ich behalte diese Nate Silver-Prognose auf dem Zettel und ja, da reden wir am Ende der Saison nochmal drüber. Und wenn das dann zutrifft, dann soll der mir bitte auch mal die Lottozahlen voraussagen. Genau. Martin Herms, Andi Ernst, vielen Dank für diese muntere Runde heute. Viel Spaß, falls du nach Münster dann doch darfst, Martin, in Münster und auch sonst vor den Bildschirmen. Danke, dass er wieder dabei wart heute. Mein Name ist Nils Halberscheid und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, wie unsere Performance so war. Bewertet uns sehr gerne. Das geht zum Beispiel über eine Mail. hallo@fußball-inside ist die Adresse. Ihr könnt uns aber auch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken und wer weiß, vielleicht binden wir sie schon in die nächste Folge Fußball Inside mit ein. 0152 310 40572. Martin, Andi, danke nochmal. Tschüss zusammen und viel Spaß.
Ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.